Stadträtin, Grossrätin, Gemeinderätin, Nationalrätin. Vor 10 Jahren hat Ursula Haller mit der aktiven Politik aufgehört. Dann ist sie 180 Tage auf der Seidenstrasse unterwegs gewesen, durch 21 Länder auf 30'000 Kilometer. Wer ist Ursula Haller heute? Was denkt sie heute über Politik und was bleibt? Das ist die Begegnung mit von UND Generationen-Tandem mit der Ursula Haller. Technische Leitung der Yves Brücker, der Adrian Stojan, an den Kameras Joel Radil und der Nikita Riappel, am Mikrofon der Elias Rüegsegger. Ciao Ursula, wie geht es dir heute am 20. April 2024?
Ciao Elias, ist mein Mikrofon offen?
Das ist perfekt,
gut,
ja.
Sehr gut. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, für den Herrn zu kommen. Ich kenne den Elias schon sehr lange, als er noch wirklich ein Gimmer war, ein junger Mann war. Und der Sprudel, er ist immer noch ein junger Mann, Entschuldigung, yeah. Um Gottes Willen, schon der erste Fauxpas. Aus meiner Warte von einer 76-jährigen Frau sollte ich das umso mehr konstatieren, dass es so ist. Nein, Elias, mir geht es sehr, sehr gut und ich möchte dir ganz herzlich danken. Ich weiss, dass du nicht gerne hast, wenn man dich rühmt. Ich weiss das, Elias. Aber ich wollte es einfach gleich am Anfang sagen, dass es gesagt ist.
Okay,
ich finde es ganz, ganz grossartig, die Initiative, die du hast entwickelt als junger Gymnasiast. Hast du dich eigentlich mit einem Thema befasst? Fast so ein bisschen, ich kann sagen, irgendwo prophetisch. Hast du gewusst, die Frage vom Zusammenleben zwischen Jung und Alt, die wird immer wichtiger und mit der Realisierung von dem und Generationen-Tandem und das, was dir alles in diesem wunderschönen Haus hier macht, das ist einfach wirklich ganz bewundernswert und das möchte ich dir einfach wirklich herzlich danken.
Ja, merci vielmals. Nehme ich natürlich sehr gerne entgegen. Und gleichzeitig ist natürlich die Begegnung mit der Ursula Haller. Darum geht es jetzt natürlich wirklich nur noch um dich. Ich habe ganz viele Fragen vorbereitet, habe fast ein kleines Dossier zusammengestellt. Und Ursula Haller hat mir das erlaubt, ich darf sie unterbrechen. Und ich vermute, oder wir vermuten, glaube beide, dass es so ab und zu wird passieren.
Du selbst wahrscheinlich musst, und zwar okay. Auch nicht nur einmal.
Genau. Ja. Du hast mir im Vorfeld so ein paar Sätze geschickt, die du aber die auch dich geprägt haben, die dir viel bedeuten. Und ich möchte gerade mit dem anfangen, wo wirklich eigentlich fast immer, wenn du auftrittst, irgendwann mal von dir gesagt wird. Sagen, was man denkt, denken, was man sagt. Ja, sagst du wirklich immer das, was du denkst? Da eckt man doch irgendwie die ganze Zeit an.
Selbstverständlich, wenn ich jetzt einfach würde sagen, immer, dann wäre es auch nicht ganz richtig. Aber ich habe mich nie müssen bemühen, das zu sagen, was ich denke, und umgekehrt. Weil ich mir auch bewusst war, vor allem auch im Zusammenhang mit Journalisten, dass sie früher vielleicht nicht mit dem Knopfdruck im Internet, wo sie alles eins zu eins nachlesen können, sondern vielleicht in den Karteikarten suchen. Früher oder später kommt es immer aus, wenn man Sachen behauptet, die man noch vor einem Jahr oder zwei Jahren ganz anders hat gesagt. Das will zwar nicht heissen, dass man nicht einmal eine Meinung ändern kann, das ist klar. Ja. Aber das ist für mich sehr wichtig, Glaubwürdigkeit.
Aber es nicht auch manchmal Situationen gegeben, zum Beispiel so im Gemeinderat, der Exekutive, wo man überlegt, strategisch ist es jetzt im Moment noch sinnvoll, dass wir noch nichts dazu sagen, obwohl du dir vielleicht deine Sachen auch schon gedacht hast. So Sachen hat es ja sicher gegeben.
Ja, im Gemeinderat, wenn jetzt gerade in die Exekutive gehst, Elias, ist es natürlich recht gäbig. Weil wir haben dort das Kollegialitätsprinzip. Dort kann man und darf man nicht gegen aussen sagen, ich habe dann eine andere Meinung gehabt als meine ursprünglich mal 6 und heute 4 Kolleginnen und Kollegen. Dort war es ganz klar, dass man sich daran gehalten hat. Aber das tut nicht heissen, dass man selber nicht eine andere Meinung hat. Aber man hat sich einfach das Kollegialitätsprinzip müssen halten. Und das ist von mir aus gesehen auch wahnsinnig wichtig.
Ja. Wir wollen heute Morgen als erstes ein bisschen politisieren. Du kannst gleich ein bisschen wählen, wo du einsteigen willst. Weltpolitik, National- oder Lokalpolitik. Wo wollen wir anfangen?
Ja.
Was beschäftigt dich am meisten im Moment?
Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Mann und ich, wir haben den Spiegel abonniert. Und als ich heute Morgen das Titelbild vom Spiegel gesehen habe, das frisch gerade wirklich heute Morgen bei uns im Briefkasten war, was heisst, der nächste grosse Krieg. Ich sage jetzt mal, zum Glück hat es noch ein Fragezeichen. Aber dann glaube ich, ist es schon die Weltpolitik. Ich habe gestern so ein bisschen im Hinblick, weil ich wusste, welche Themenkreise wir behandeln wollen, bin ich schnell in Wikipedia gegangen. Warum habe ich das gemacht? Ich bin ja, während ich im Nationalrat war, bin ich einerseits in der Aussenpolitischen Kommission und in der Sicherheitspolitischen Kommission. In der Sicherheitspolitischen Kommission vor allem auch wegen Bezug zu unseren Rüstungsbetrieben in Thun. Und ich habe einfach gewusst, aus meiner aktiven Zeit, wo wir immer eins zu eins und sehr vorausblickend haben gewusst, was so läuft in der weiten Welt, bin ich, wie gesagt, gestern Wikipedia aufschalten und bin also wirklich erklüpft, wie manche Seiten, dass es mir hat ausgedruckt, um zu zeigen, wie viel Krisen und Kriege im Moment auf der Welt laufen. Wir haben vielleicht von 3-4, weil sie ganz nahe sind. Übrigens, der Vergeltungsschlag von den Israelis Richtung Isfahan und Tabriz war nicht einmal auf Ding noch nicht getroffen. Ja. Aber wenn man das sieht, dann muss man wirklich sagen, unsere Welt ist im Moment aus allen Fugen. Und das gibt einem schon sehr, sehr zu denken.
Es hat irgendwie angefangen mit dem Ukraine-Krieg und jetzt die Situation Israel, Palästina und so weiter, wo natürlich ganz viele Leute erschüttert. Das lässt dich nicht kalt. Denkst du manchmal zurück, weißt du, an die Zeit, wo du in der Sicherheitspolitischen Kommission warst, was man dann vielleicht auch noch gar nicht hat wie vorausgesehen oder vielleicht sich auch ein bisschen auf eine, ja, so sicher gewähnt hat, auch in diesem Europa, ja, und so weiter.
Genau. Wenn ich darf, tun, es geht um einen ganz konkreten Beispiel erwähnen. Wir wissen ja, dass die Schweiz immer noch das Abkommen von den Streuminen meines Wissens bis heute nicht unterschrieben hat. Es hat nicht mehr viele Länder, die das nicht unterschrieben haben. Und wir haben eine Diskussion im Nationalrat. Ich war dann Sprecherin. Und der Herr Schlür hat ein Beispiel gebracht, warum man die Streuminen nicht verbieten soll. Er hat im sinngemäß gesagt, wenn der böse Feind unten raufkomme, dann seien wir froh, wenn wir von oben runter, wenn er die Leventina aufkomme, können die Streuminen zur Abschreckung schiessen. Oder? Und wir haben dann alle im Nationalratssaal auch ein bisschen auf den Stockzahn gelacht, weil sie gedacht, das sei jetzt ein wahnsinniges konstruiertes Beispiel. Es ist es eigentlich immer noch, gerade ganz konkret. Aber was will es zeigen? Wir können sich nicht vorstellen, das ist ja noch nicht ewig lang, dass ein wirklich ein territorialer Übergriff, wo man wirklich probiert, Land sich anzueignen oder zurückzuholen, dass das in dieser Art aus so nah, zwei, drei Flugstunden von der Schweiz aus, überall passiert. Wenn man fast rundum schauen kann, was alles läuft, dann sieht man schon, wie sich die weltpolitische Situation hat verändert hat. Wir haben dann zwar schon von Cyberwar geredet, wir haben von Terrorismusanschlägen, von Kriminalität etc. geredet, aber eben so, wirklich so real, wie es jetzt ist, und so gefährlich, würde ich auch sagen, weil so unversöhnlich alle die Führenden, fast nur Männer, die da am Ruder sind, das ist schon sehr, sehr erschreckend.
Du sagst gefährlich. Viele Leute haben, glaube ich, also Angst ist vielleicht ein bisschen grosses Wort, aber doch sehr Respekt, was weiter passiert. Das ist irgendwie komplett offen. Gibt es Sachen, wo du wirklich konkret auch Angst hast davor?
Ich gebe ehrlich zu, mir macht es zum Beispiel wahnsinnig Angst, auch wenn der Herr Trump behauptet, wenn er wieder an Macht sei, dann müsse er nur mit dem Herr Putin reden und er werde der Ukraine Krieg zusammenziehen etc. Aber wenn der Herr Trump, der ja dann er nicht mehr muss wiedergewählt werden, der noch mehr nach der Freiheit an den Tag legen kann, als er es jetzt in den vergangenen Jahren hatte, wenn er wieder an der Macht ist, und alle mit diesen fundamentalistischen, mit diesen zum Teil einfach nicht nachvollziehbaren Gedanken, die er hat, und Überlegungen, die er im Klimaschutz zurückbuchstabieren etc., dann macht das mir eher ein Wort schon Angst. Also dann muss ich sagen, dann ist sehr wahrscheinlich das Aufrüsten, da ist ja noch China und Russland und Amerika. Das ist halt einfach schon ziemlich real. Auch wenn ich eigentlich von Geburt auf, oder mindestens in meinem Wesen her, lieber nicht so ein pessimistischer Mensch bin, sondern lieber das Gute sehe.
Ja. Ich möchte jetzt so ein bisschen bei der Krise insgesamt bleiben, ohne jetzt auf eine ganz spezifische zu gehen. Es gibt ja immer mehr Leute, die wirklich sagen, ich lege meine Zeitungs-App weg, ich blättere die Zeitung gar nicht aus und lasse den Fernseher auch nicht an. Es deprimiert mich nur noch, es zieht mich nur noch runter. Hast du das gewusst, Verständnis für ja, die Haltung.
Ich habe das. Wenn ich mir überlege, wenn man die Bilder sieht, auch gerade jetzt aktuell, und wenn man nicht so gerade weiss, für nochmal auf Amerika zu kommen, dass sie zum Glück jetzt auch heute, spät am Abend, Ortszeit, werden den Kredit freigeben, dass die Ukraine wieder Geld und Munition bekommt. Wenn man sieht, was da für Werte in Schott und Asche gelegt werden, in Länder, wo man eigentlich aufbauen will, für dass sie in eine prosperierende Zukunft kommen, dass ihre Jungen irgendwo auch eine Zukunft sehen und positiv sind. Und man jetzt einfach, statt dass man die Werte ausbauen kann, wieder bei null muss anfangen. Und Milliarden, Hunderte von Milliarden, das kann man sagen. Oder? Also man kann von Trillionen reden, sehr wahrscheinlich unter dem Strich. Dem muss ich wirklich sagen, der macht das einem schon ganz, ganz fest Angst. Und vor allem, ob in Bezug auf junge Leute, Elias, wie du einer bist.
Ja, aber die Augen zu machen ist ja wahrscheinlich einfach gleich keine Lösung. Die Welt ist, wie sie ist. Und die kann einem im Moment Angst machen. Vielleicht muss sie einem sogar Angst machen. Warum sagst du vielleicht auch, ja, man muss es eben gleich weiterverfolgen und dranbleiben?
Jetzt habe ich nicht genau...
Also weißt du, die Leute, die sagen, ich will das gar nicht mehr konsumieren und so.
Ja, es ist natürlich fast ein bisschen wie ein... Ich will jetzt nicht reden von einem Feigen, aber es ist wie ein Augen zutun vor dem wahren Geschehnis. Ja. Oder? Und ich glaube, auch wenn man sich das nicht alles jeden Tag muss, das Leid tun, dass man eben sieht, wie die Menschen ja nicht... Oder auch im Gazastreifen nicht, wenn man wirklich weiss, dass Kinder auf die Welt kommen und eigentlich schon kaum sind sie auf der Welt... wirklich verhungern. Ja. Weil sie, dann muss ich wirklich einfach sagen, dann muss unser Mitgefühl schon so sein, dass man das mal erleiden und dass man mithilft im Kleinen vielleicht, irgendwo, wo man gefragt ist, wo man gefordert ist, zu helfen. Auch wenn man weiss, dass das ein winziges Tröpfchen ist auf einem feuerheissen Stein.
Ein anderer Satz von dir ist, Lust und Freude nicht verlieren. Das ist natürlich ein sehr starker Kontrapunkt. Ja. Wie kann man das angesichts eben von der Weltlage?
Also, das ist für mich wichtig. Übrigens bei allem, was ich gemacht habe. Wenn es dann nur noch ein Müssen ist, wenn man nicht irgendwo Freude hat, für etwas zu machen, eine gestellte Aufgabe zu erfüllen, zusammen. Es ist ja immer mit allen anderen, mit vielen zusammen. Nicht alleine, das möchte ich betonen. Das meiste ist Teamwork. Oder? Aber es braucht manchmal irgendjemand, der ein bisschen vorangeht oder ein bisschen eben Enthusiasmus hat und so. Aber ich glaube, das ist schon sehr, 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 sehr wichtig.
Okay. Ja, wir wechseln ein bisschen auf die nationale Politik, wo eben aktuell eigentlich Generationenthemen recht stark diskutiert werden. Jetzt gerade im Kontext von Altersvorsorge, wo jetzt die 13. AHV-Rente ist durchgekommen. Freust du dich auf die 13., dass du jetzt 2025 oder nicht 2026 jetzt die erste 13. AHV-Rente?
Also, ich habe vorhin gesagt, ich würde sagen, was ich denke, und umgekehrt. Ich gebe es zu, ich darf auch im Namen von meinem Mann reden. Wir beide haben ja gestimmt. Wir haben ja gestimmt zu dieser 13. AHV-Rente, und zwar nicht einfach Plattitüde, weil man sagt, für alles andere hat man noch Geld, sondern weil ich meine, wenn ich so ein bisschen in die Runde schaue, es hat viele Leute, die graue Haare sind, die in Ehren ergraut sind. Wir haben unseren Beitrag auch geleistet. Wir tun heute auch, ich zwar nicht, weil unsere beiden Grosskinder, die noch ganz winzig klein sind, zu weit weg sind, für das wir so helfen könnten. Hüten, aber wir leisten unseren Beitrag an die Gesellschaft, dass die Jungen eben können oder wenn sie müssen, vergessen wir nicht viel, müssen ja beide arbeiten. Und darum finde ich, ist das einfach so ein bisschen wie eine Anerkennung für das, was wir in diesem Sinne auch geleistet haben. Also ich habe ja gesagt zur 13. AHV-Rente, ich bin auch überzeugt, dass man sie finanzieren kann. Mir stört extrem, dass man von dieser Idee, dass man wirklich einfach auf dem Finanzmarkt bei den Transaktionen könnte Steuern haben, die niemandem extrem wehtut, aber viel betrifft. Dass man jetzt einfach das wieder machen will, über Lohnprozente etc., da finde ich, da macht man sich ein bisschen zu einfach. Ich wäre der Meinung, wir müssten wirklich dort, wo das Grosse, wo die Milliarden fließen, müsste man einfach eine Steuer haben, und dann hätten wir das Problem nämlich. Und das ist nicht meine Erfindung, das ist ja so. Da kann man den Professor Peter Volkhuns fragen, dann hätten wir das Problem gelöst, dass man die AHV finanzieren kann.
Ja, es waren schlicht vor allem die linken Parteien gesichert. Wo die 13. AHV wollten einführen und das jetzt auch geschafft haben, ist sehr überraschend. Da kommt so eine Vorlage eigentlich jetzt durch. Das hat wirklich viele überrascht. Jetzt schon die ähnliche Vorlage als mit der Prämienentlastungsinitiative, vor allem von SP, wo man jetzt vielleicht auch könnte sagen, liegt sogar so etwas wie die soziale Frage wieder stärker in der Luft. Eine Frage ist auch, ist es vielleicht jetzt sogar fast ein bisschen Zufall, dass jetzt für die Rentnerinnen und Rentner. Das ist durchgekommen, vielleicht einfach auch angesichts davon eben mit der CS-Krise und so weiter, wo man einfach mal ein Zeichen setzen will. Aber Ausblick auf Krankenkassenabstimmungen, was hast du das Gefühl, was bedeutet es für das im Moment?
Also ich weiss nicht, ob ihr heute Morgen schon dazugekommen seid, Zeitungen zu lesen. Es ist nämlich gerade heute ein grosser Bericht drin vom Kanton Bern, was das bedeuten würde, wenn man eben würde die Prämien auf 10% vom Einkommen beschränken. Das wäre für den Kanton Bern eine wahnsinnige finanzielle Herausforderung. Und ich bin nicht ganz sicher, ob man dort die richtigen bräuchte. Da bin ich nicht ganz sicher. Dort bin ich jetzt interessanterweise, ich habe mich noch ein bisschen zu wenig befasst, aber ändert der Meinung, dass das ein gefährlicher Gang ist, weil überlegen wir auch, wir als AHV-Rentner, wo vielleicht nicht mehr so, oder die Liquidität wird ja dann plötzlich sogar, ganz ehrlich gesagt, haben wir auch gemerkt, mein Mann und ich, mit Liquidität, einfach das, was immer schön regelmässig reinkommt, die geht zurück, aber wir haben vielleicht ein ganz tolles Vermögen in den Liegenschaften, oder? Und wenn jetzt die Liquidität, respektive einfach das, was man überkommt, BVG, AHV etc., zersparte wird man ja dann auch nicht einbeziehen können, ich weiss es nicht, dann könnte es eben sein, dass dann möglicherweise auch die falschen in die Nutznießung hineinkommen. Also, ich finde, das muss man sich wirklich gut überlegen. Lesen, das ist also eine Riesensumme, was alleine für den Kanton Bern das an mehr Kosten würde bedingen.
Wenn du im Moment die nationale Politik ganz generell verfolgst, wo regst du im Moment am meisten auf?
Und da kann ich, lustigerweise, heute Morgen habe ich ein extremes Déjà-vu gehabt. Ich habe heute Morgen gelesen, dass der Nationalrat Imark, /SVP Solothurn, der Frau Martullo Blocher ist eine Karre gefahren, dass er gesagt hat... Das
ist Freude gehabt.
Nein, nicht primär, aber er hat einfach erlaubt zu sagen, sie soll sich doch bitte dort äußern zu Sachen, die sie kompetent zeigen. Und sie müssen jetzt nicht meinen, wegen dem Stromgesetz, sie müssen da mit ihrer Fundamentalopposition, denen, die in den Kommissionen sind, wo wirklich aus, oder Herr Rösti, der Herr Bundesrat Rösti, ist ja auch dafür, dass wir da so ja sagen. Da habe ich gedacht, einfach so ein bisschen das Ding, einfach der Druck, das Pressing, das man da macht, für zu sagen, entweder schweigst oder du kannst gehen. Bei mir hat es das dann noch geheissen, tatsächlich. Also Hans Lauri, Brigitte Gadiente, hat mir einfach gesagt, entweder du kuschen und das akzeptieren.
Also innerhalb von SVP, oder?
Jawohl, oder dann müsst ihr einfach gehen. Oder? Und wir haben halt einfach gesagt, also, dann gehen wir, vielleicht nicht heute und morgen, aber übermorgen. Und das zeigt schon, die Geschichte tut sich in vielen Teilen wiederholen.
Also würde ich sagen, du hast ja auch schon gesagt, ja, vielleicht hat die SVP von der Abspaltung dann von der BDP auch noch etwas gelernt. Also das würdest du jetzt eigentlich nicht
also,
sagen.
Also ein Zeitchen war es auf jeden Fall so. Okay. Ich glaube, die Tatsache, dass man hat vor laufendem Mikrofon nicht irgendeiner arrangierten Situation in der Wandelhalle, respektive im Sitzungszimmer, einfach der Herr Mörgeli mir irgendwie ein Schlämperli anhängt etc., und das natürlich nicht publik war, weil die Journalisten das gehört haben, da hat es sicher eine gewisse Besserung gegeben. Aber vergessen wir nicht, unterdessen ist natürlich der Ton in der Politik ganz generell noch viel raucher geworden. Mit dem Einfluss von den Social Media, wo man irgendwann mal eine Aussage, die ist in die Welt gesetzt worden, die wird dann einfach sekundenschnell überall kolportiert und der Urheber kann es nicht in irgendeiner Form, ich will nicht sagen zurücknehmen, aber korrigieren oder mindestens präzisieren, da glaube ich, da ist ein wahnsinniges Ding in der zusätzliche Komponente in der Politik, die von mir aus gesehen auch wahnsinnig gefährlich ist.
Kommen wir in die Lokalpolitik, wo eigentlich auch ein grosses Herz von dir da hier war. Welche Rolle spielt eigentlich aus deiner Sicht ganz generell die Lokalpolitik? Und häufig ist es so ein bisschen, eben die Stimm- und Wahlbeteiligung ist lokal häufig ziemlich tief im Vergleich zu den nationalen Sachen, zu Recht.
Ja, genau. Ich bin ja wirklich 15 Jahre sowohl im Nationalrat gewesen, wie auch im Gemeinderat. Im Gemeinderat zuerst noch mit 7. hoch und dann 5. hoch. Und es hat natürlich immer auch Stimmen gegeben, die haben gesagt, die Doppelmandate sollte man generell verbieten. Und ich bin einverstanden, dass ein gewisses Ding da ist, dass man dann nicht mehr beides gut und richtig macht. So. Und trotzdem finde ich natürlich, dass es wichtig ist, dass, ich wäre sogar der Meinung, dass so ein Regierungsrat aus dem Kanton Bern dürfte im Nationalrat sein. Das ist verboten, oder? Wir haben die Möglichkeit gehabt und mich hat man gefragt, wenn der nur noch dürfte, das eine oder das andere sein, dann hätte ich natürlich auf jeden Fall gesagt, der wollte im Gemeinderat sein. Wo im Gemeinderat ihren Exekutiven können tätig sein für eine so eine wunderschöne Stadt, wie wir es zu tun haben, ist natürlich etwas einmalig Schönes.
Du hast natürlich aber schon vor allem auf dem nationalen Parkett sehr verdient gemacht. Stichwort Einführung vom Mutterschaftsurlaub, vom Bezahlten. Das wäre jetzt ja auch schon ein bisschen schade für dich, wenn du das jetzt nicht hättest können. Er muss zumindest mit erreichen.
Das müssen sicher andere beurteilen. Aber schau, Elias, genau die Top-Ding von mir hat mir einen riesengroßen Vorteil gegeben, den ich jetzt mache jetzt nicht den Fehler. Wir Frauen haben ja gerne ein bisschen Tendenz, unser Licht unter den Chef zu stellen.
Das ist übrigens auch so ein Satz, den du mir hast gesagt.
Oder einfach immer ein bisschen sagen, ja, das kann ich nicht und da habe ich Angst und so. Das Gegenteil ist natürlich auch nicht gut, wenn man trotzdem vor Überheblichkeit und irgendwo Arroganz. Ich hoffe, ich habe da einen gesunden Menschenverstand entwickeln können. Aber die Tatsache, dass ich nehme einfach ein Beispiel. Es gäbe ganz, ganz viele andere auch. Aber die Tatsache, dass wir im Nationalrat, ich muss noch schnell auf die Fraktion kommen und dort noch schnell eine Klammerbemerkung machen, Elias.
Die unterbreche ich dir vielleicht zuerst mal, aber schon gut.
Der Journalist, der Andreas Job, tut schon lachen, weil er mich natürlich auch noch ein bisschen von einer anderen Seite kennt. Aber die Tatsache, dass man natürlich, jetzt habe ich schon bald den Faden verloren, das ist wahnsinnig gefährlich, dass ich als Gemeinderätin in ihrer Exekutive habe Tagesschulen eröffnet, 5 dann zumal, fast innerhalb von 2 Jahren. Und wir in der Fraktion der SVP alles haben unternommen, argumentativ für gegen Tagesschulen zu sein, weil man mit diesen Kindern verstaatlichen und wegnehmen von Familien. Das hat mir natürlich ein gewisses Privileg gegeben, können wirklich mit Zahlen noch, wenn es nötig ist, und vor allem mit Argumenten meiner Fraktionskollegen sagen, hallo, redet doch, seid so gut, fast jetzt wieder Mark mit der Frau Martullo, redet über etwas, wo etwas verstehst. Und dort, wo nichts verstehst, wäre es vielleicht gescheit, wir würden auch mal zu Mund halten, oder? Aber eben, das sind die Dinge, die Ebenen sind wahnsinnig wichtig, weil das eine ist ein bisschen Theorie im Nationalrat und im Gemeinderat bist du natürlich praktisch. Wenn es heisst, wir hätten gerne eine Kunst- und Sportklasse in der Stadt Thun, zack, dann tust du eine Kommission, tust ein Reglement erarbeitet und ein Jahr später kannst du dem Progi Thun eine Kunstklasse eröffnen. Oder? Und das ist natürlich wahnsinnig schön und auch bereichernd.
Jetzt haben wir schon ein bisschen politisiert. Ursula Haller, als Mensch. Als Mensch interessierst du uns heute sicher auch, vor allem, wir schauen jetzt ein bisschen in deine Biografie. Zuerst vielleicht ein bisschen die jüngere Geschichte, wo du Politik an den Nagel hast gehängt. Zuerst die nationale, aber dann auch die lokale im gleichen Jahr. Dann bist du dann mit deinem Mann, mit dem Reto zusammen aufgebrochen auf die grosse Reise. Hast du dann einfach Distanz gebraucht oder war es Fernweg?
Selbstverständlich, wenn man so engagiert ist, das geht übrigens nicht nur mehr als Politikerin ist so gegangen, sondern es geht vielen so, dann muss man wahnsinnig einteilen, wann könnte man überhaupt so eine längere Reise planen. Das kann man fast nicht, wenn man nicht irgendein Sabbatical einziehen kann oder so. Und darum haben wir eigentlich beide gewusst, mein Mann hat ja auf der Bildungsdirektion vom Kanton Zürich gearbeitet, wenn wir pensioniert werden, wollen wir so ein bisschen reisen, nachholen, was wir eben so in dieser Art nicht machen konnten. Und darum ist aus dem die riesengroße, wunderschöne Seidenstrassenreise geworden.
Aber hat es auch ein bisschen geholfen, für wirklich abzuschließen mit der aktiven Politik?
Unbedingt. Ja, unbedingt. Da stelle ich wirklich etwas fest und das tut mich eigentlich manchmal auch ein bisschen erschüttern, dass ganz viel, wirklich viele Leute irrsinnig Angst haben vor dem Schritt vom ins pensionierte Leben. Weil man sich möglicherweise es vielleicht gleich nicht so vorstellt. Elias, wenn ich früher den Briefkasten aufgetan habe, dann habe ich, ohne zu übertreiben, manchmal an einem Tag 2 oder 3 Einladungen gehabt. Es war manchmal gäbe. An eine ist man gegangen und zwei hat man dann müssen oder dürfen absagen. Später ist es einfach noch so, die Zeitung, der Spiegel und die Rechnungen sind noch im Kasten und alles andere sind ein bisschen Tempi Passati. Aber wenn man das nicht fängt, anfängt, früh genug überlegen, kann ich mir schon vorstellen, dass eine gewisse Gefahr ist, dass man plötzlich irgendwo das Gefühl hat, bin ich jetzt wirklich für nichts mehr wert, in Anführungszeichen.
Diese Gedanken hast du dir selber auch gemacht für dich, oder?
Ja, also das, ich glaube, das muss man machen. Du musst das Leben nach der Politik, nach dem Beruf, das muss man irgendwie planen. Weil wenn man es eben nicht macht, ist die Gefahr riesengroß. Es muss dann nur noch verbunden sein, dass man möglicherweise irgendwie gesundheitlich nicht ganz auf dem Damm ist. Und dann hat man das Gefühl, so, das ist jetzt der Anfang vom Ende, wo irgendwann einmal ist. Aber ich habe wirklich keine Sekunde lang, irgendwie noch nie in meinem Leben eine Depression gehabt. Dass ich irgendwie das Gefühl hatte, hey, und sehr wahrscheinlich schon, wenn ich das darf sagen, weil alles, was ich gemacht habe, lange nicht ist alles erfolgreich gewesen, aber weil ich alles irgendwo auch gerne habe gemacht
aber mit und mir auch Freude
gemacht. Ja, ja.
Genau. Etwas, was ja lustig ist, bei Seidenstrasse, extrem fest auf der Seidenstrasse selber möchte ich nicht eingehen, aber was witzig ist, du bist ja mit blonden Haaren losgereist und mit genau. Weissen oder Grauen zurückkommen. Genau. Ich glaube, das war ein bisschen bewusst gewesen von dir, oder?
Ja, also nicht einmal ganz so bewusst, weil tatsächlich hat mein Mann einen Schnellkurs genommen bei der Coiffeuse, wo der hätte gewusst, wenn der da den Silberstreifen oben in der Scheitel kommt, wie er da müsste mit dem Pinsel da das super Wasserstoffsuperoxid oder was, das ist, glaube ich, nicht mehr so. Einfach die Farbe aufschlagen, stattdessen, wo der Balken ist gekommen, es sind einen Zentimeter so oben drauf, habe ich ihm das gezeigt, er gesagt, er hat da, schau, das ist meine echte Farbe, was sagst du dazu? Vielleicht hat er es dann, habe ich ihn überrumpelt, er hat gesagt, das sieht gut aus. Und das war für mich, ich bin nicht in Mongolei eine Coiffeuse suchen, wo man hätte meine blonden Haare wieder blondiert und ich habe es nicht bereut. Weil es darf ja auch sein, dass man es zum Alter steht, oder?
Ja, nicht nur die Haarfarbe hat gewechselt auf der Reise, hat sicher auch dich selber ein gewisses verändert. Was hat es verändert, die Reise?
Ja, das ist eine gute Frage. Und das wäre jetzt auch eine Frage, die der Reto ganz ähnlich würde beurteilen. Erstens mal, wenn ich mir jetzt das überlege, eben was jetzt im Moment läuft. Wenn ich mir überlege, einfach als kleines Beispiel, wir sind im Golf von Persien, wirklich 100 Kilometer dort, wo die iranische Luftwaffe ihre Kampfjets so schön aufgereiht hat, startbereit für irgendwo einen Angriff zu starten, haben wir im Meer, in diesem Meer, bei, glaube ich, irgendwo fast 30 Grad Wasser, das war alles andere als erfrischend, badet. Wir waren in Ländern, wo es 8 Länder hat ein Visum gebraucht. Die Reise, die wir haben gemacht haben, die könnte man so nicht mehr machen.
In welche Länder
also bist du, wo wir jetzt nicht mehr kommen? Also nur ganz kurz, wir sind gestartet in Riga, dort sind die anderen Reiseteilnehmer auch gekommen. Und dann sind wir durch Russland, Mongolei, China, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan, aber Iran, einen rauf, durch Armenien, Georgien, Türkei. In der Türkei haben wir uns wieder getrennt und sind individuell heimgefahren. Und das sind alles Länder, wo, wenn ihr das jetzt hört, Russland zum Beispiel. Wobei, es ist eigentlich ungerecht, wenn man sagt, wir gehen nie mehr wieder, weil die Leute, die wir getroffen haben, auf dem Land, wir sind ja mit dem Wohnmobil eben nicht im klimatisierten Hotel übernachtet und auch mit einem klimatisierten Bus irgendetwas schauen, sondern wir sind mit dem Auto her und die Leute sind sofort gekommen. Und so hat man auch die, in Anführungszeichen, einfache Bevölkerung in diesen Ländern, allen Orten getroffen. Und die Leute sind alle, für unsere Begriffe sind die arm. Also natürlich, in Russland hat es ein Warenhaus, wo alle Edu-Marken, die nach den Sinn kommen, im dritten Stock und im zweiten für die Erwachsenen und im ersten Stock für die Kinder. Das Topfgleiche Röckli, das die Mami hat für 2000 Steine, kann man dort auch für das Mädchen für 500 US-Dollar kaufen. Also es geht natürlich auch, ist ja logisch, aber was ich sagen will, die meisten Leute sind sehr, sehr arm, aber einfach nicht automatisch auch unglücklich oder unzufrieden. Und das hat uns beiden zusammen, das hat uns sehr, sehr beeindruckt gemacht.
Wir springen in deine Kindheit, respektive auch ein bisschen Jugendzeit.
Seht ihr, er will vorwärts machen.
Ja, ich habe noch so viele Fragen, muss man schon noch ein bisschen Mühe geben. Genau. Kindheit, Jugend, du bist in Bümplitz aufgewachsen, älteste von drei Kindern, eben Spiegelleserin, das hast du schon erzählt, also Politik war schon früh wichtig für dich. Vielleicht, wenn du an die, sage ich mal, 20-jährige Ursula Haller zurückdenkst, was würde die 20-jährige Ursula Haller sagen, wenn sie jetzt heute die hier würde ich sehen. Mhm. Und was würdest du umgekehrt 20-jährige Ursula Haller sagen? Ja.
Also Jahrgang 48 plus 20 heisst 68er. Mhm. Oder? Da wäre man vielleicht, wenn man in Zürich hat gelebt, auf der Tramschiene gehockt. Mhm. Oder hat wie mein Mann.
Du aber
hat
nicht,
das
oder?
Zum Beispiel gemacht. Ich bin dann nicht politisiert worden. Ich habe dann karisiert. Ich habe dann meinen ersten Mann schon kennt. Und habe also in dem Sinn bin voll verliebt gewesen und habe keine Zeit für die Höhe, für die Politik generell so.
Also es wäre aber absurd vorkommen, wenn du jetzt da
ja, genau, ganz genau,
ehemalige
ganz
Nationalrätin
genau,
würdest sehen.
Ja, ganz genau. Aber trotzdem, selbstverständlich ist das Interesse der Politik. Wir haben ja im Vorgespräch nur vorhin schnell festgestellt, dass wir uns interessanterweise beide auch für die deutsche Politik haben interessiert, weil es dort natürlich Politiker hat gegeben, die so können, hoffentlich nicht nur gescheit, sondern einfach auch gut reden, ohne nur und dauernd stottern und zu machen und nach Wort ringen. Und das hat mir wahnsinnig, hat das mir Eindruck gemacht. Oder? Aber mit 20 bin ich noch ganz wirklich so also, nicht jungfräulich unerfahren, aber unerfahren gewesen.
Ich würde auch noch das Thema von das Leben als Frau in dieser Zeit und nachher aber auch deine Entwicklung als Frau in dieser Rolle, die aber wirklich noch klar eine Rolle war, auch in der SVP, wo das Frauenthema irgendwie auch noch ein grosses war, im Hinblick auf das. Was würdest du jetzt dieser 20-jährigen Ursula Haller sagen?
Ich glaube nicht, dass ich extrem viel würde anders machen würde. Mhm. Aber was natürlich wirklich ist, ich musste schon dann müssen einfach irgendwo sensibilisieren bei diesen Männern, dass sie ihm nicht als Frau, nicht nur ich, ich tue schnell ein Beispiel nennen, eine Elisabeth Zölch, die ja später ist Regierungsrätin wurde, der hat mir ja so landläufig gesagt, sie sei die Stadt-Barbie. Und mir hat man gesagt, sie sei die Alpen-Barbie. Das sagt ja eigentlich schon mehr als genug, dass man einfach extrem ist reduziert worden auf das Äußere. Oder da hat man auch so sich Mühe geben, irgendwo wirklich auch nicht nur etwas anlesen, sondern sich auch ein Wissen erarbeiten. Aber das Äußere ist unwahrscheinlich, hat das eine Rolle gespielt. Und mir ist dann er selber schnell mal ein anderes Beispiel. Wir reden ja, jeder Mensch, der wie auch immer, sollte ja gewisse intellektuelle Fähigkeiten haben und auch soziale Fähigkeiten. Aber er sollte auch emotionale Fähigkeiten haben, sprich eine Empathie können entwickeln, sich zu überlegen, ist jetzt das wirklich mein Blick, den ich auf ein bestimmtes Thema habe, ist das wirklich der einzige richtige? Oder hat man eben die Fähigkeit zu sagen, der andere sieht das möglicherweise ganz anders und es nimmt mich Wunder, warum er es anders sieht. Und da habe ich gemerkt, das ist am Anfang überhaupt nicht gefragt worden. Mir hat einfach gesagt, die ist so emotional, das ist ja nicht zum Sagen.
Also gesagt, die Beurteilung hat sich wirklich gewandelt,
ja,
würdest du sagen.
Ja, ich weiss, wenn es dann einfach, oder ich habe es dann natürlich auch so ein bisschen ironisch, sarkastisch so interpretiert, ich einfach gesagt, wenn ein Mann Temperament entwickelt und zu seiner Meinung steht, oder respektive engagiert, politisiert, dann ist er temperamentvoll. Und bei einer Frau, wenn sie engagiert, politisiert, dann ist sie eben emotional und emotional gleich negativ. Und das sehe ich natürlich nicht so. Mhm. Selbstverständlich dürfen die Emotionen nicht übersteuern, aber es braucht, glaube ich, zunehmend in der Politik, finde ich, braucht es eben alle Fähigkeiten, für das man wirklich, ich sage jetzt mal, einem umfassenden Menschenbild entsprechen.
Du und die erste Mann, der hat sich getrennt, wo du die höchste Bernerin, also Grossratspräsidentin bist, das ist dann noch öffentlich kommentiert worden. Wenn wir jetzt eben so ein bisschen bei diesen Kommentaren zum Teil bleiben, wie bist du denn mit dem umgegangen?
Ja, das war natürlich schon ganz, ganz speziell gewesen. Wie gesagt, ich war dann in der SVP gewesen. Und wenn ich heute ein paar Mal über die SVP rede, mache ich wohlverstanden nicht irgendwie im Nachhinein einfach ein Bashing gegen die Partei. Die Partei hat mir auch etwas geboten. Ich gehe hoffentlich zwar auch, es ist ein Geben und ein Nehmen, aber es war tatsächlich wirklich so gewesen, dass ich natürlich als höchste Bernerin ist das natürlich nicht das Optimum, wenn genau in dem Moment, wo man das wird, man von einer Partei, wo eben die Familie, das Familienbild, das Rollenbild von der Frau etc. richtigerweise, sage ich, richtigerweise hochhalten. Und genau diese Frau sieht man vermehrt alleine. Und das war ja auch der Grossratspräsidenten vierner so gewesen. Wir haben uns dann schon getrennt. Und das ist ganz, ganz, darf ich es schnell erzählen, ja, nur mit, in einem Satz. Wir mussten die Rede müssen vorbereiten, weil sie auch noch für Pressemappen ist. Auf Französisch übersetzt worden. Und dann hat der Regierungspräsident, der Fraktionspräsident, der Stadtpräsident und noch vier Männer haben mir zuerst über ein Klee gelobt und ich durfte dann das Schlusswort haben. Und als meine Rede ist fertig war, eigentlich, danke für Ihre Aufmerksamkeit, habe ich gedacht, wenn nicht jetzt, wenn dann? Dann habe ich einfach dort einfach auf unserem Rathausplatz waren mehr als 500 Leute. Sie gesagt, eigentlich wäre jetzt hier fertig, aber ich will jetzt einfach sagen, auch bei mir, wenn wir jetzt das jetzt gehört haben, wachsen die Bäume nicht im Himmel. Ich stehe dazu, dass ich meine beiden Kinder, Daniel und Stefan, aber mein Mann, sind nicht da, wenn wir uns trennen. Wir haben uns getrennt, wir werden uns scheiden. Zwei Tage später haben wir zwei Journalisten. Der Herr Job würde sie kennen. Das eine war der Urs Segli und der andere ist heute beim Beobachter, Horstädtler. Haben mich eingeladen zu einem Mittagessen und gesagt, gell, Frau Haller. Da hatte er aber einen Profi, einen Kommunikationsprofi. Und dann hat er gesagt, wenn ihr das nicht sagt, Frau Haller, dann werden sie nach hinten nachkommen und sagen, ja, ja, tu, wie wenn alles bestens wäre. Und dabei hat man ein grosses, trauriges Problem. Und das war dann wirklich vielleicht auch etwas typisch gewesen, weil es hat dann Grossratskollegen gehabt, so war ich, dass da stehen. Und ich dachte, oh, wenn sie nur den Mut hätten, einfach einmal herzustehen und zu sagen, schaut, ich habe auch ein Problem. Oder? Und was wollte ich damit sagen? Es lohnt sich einfach. Auch wenn es nicht immer angenehm ist, irgendwo zu der Meinung zu stehen. Nicht rechthaberisch, aber hoffentlich einfach ehrlich und offen.
Wir fangen ein bisschen weiter in deiner Geschichte. Vor 46 Jahren, 1978, bist du in die Politik eingestiegen als Sekretärin bei der SVP Thurn. Und zwar eigentlich dank deinem Mann. Er ist dann nämlich eigentlich angefragt worden und hat gesagt, das sollst du machen.
Ja, das ist ja so. Es sind drei Herren von der SVP Thurn gekommen und haben genau das meinen Mann gefragt. Mein Mann, ich will betonen, war Architekt gewesen. Ich sage, ein guter Architekt gsi, aber er hat nicht können stenografieren, er hat nicht können Schreibmaschine schreiben, und er hat da schon einfach von so
von so einem Amt wenig verstanden. Vom Morgen bis Abend
und mein Mann war dann sehr emanzipiert gsi, er hat gesagt, wenn ich jetzt ja sage, dann tue ich das alles meiner Frau delegieren, ergo fragen sie. Und so bin ich eigentlich wirklich, man kann sagen, wir reden ja viel. Viele sagen ja immer, ja, ich bin per Zufall in die Politik. Aber wenn er dann ja hat gesagt, dann hat man ihn gefragt, kandidierst du für den Stadtrat, kandidierst du für den Grossrat. Und weil er das delegiert hat, damit bin ich dann so eigentlich in die Politik gekommen.
Und sonst wäre es gar nicht passiert, was denkst du?
Also sehr wahrscheinlich hätten sie dann mich auch noch gefragt. Mhm. Weil Elias, so, auch wieder so war ich da stehen, ich bin mit dem folgenden mit der folgenden Aussage gehödert worden, für den Stadtrat zu kandidieren und auch für den Grossrat. Ursula, ich weiss, du hast noch andere Prioritäten. 78 ist auch meine Tochter geboren. Aber wir wären natürlich wahnsinnig froh, wenn du als Frau auch für die SVP kandidieren würdest. Aber los, du musst nicht Angst haben, du wirst auf keinen Fall gewählt. Die SVP hat noch nie eine Frau gehabt. Ja? Und da musste ich natürlich schon sagen, das ist jetzt Sternenbergli, das ist jetzt wirklich wahnsinnig motivierend. Einfach schnell ein bisschen herzig lachen und sich zur Verfügung stellen, aber wissen, dass man nicht gewählt wird. Und dann dachte ich, ja gut, also das mache ich. Ich bin zwar ehrlicherweise nur mit dem Uli Rupp, der leider gestorben ist. Er hat drei Stimmen mehr als erster und zweiter Ersatz. Aber ein Schreiner und ein Drechslermeister von Thun hatten das Gefühl, wenn wir jetzt schon mal zwei Junge haben, der Uli Rupp und eine Frau, dann gehen wir aus dem Stadtrat. Und so bin ich nachher gerutscht. Und beim Grossrat war es dann auch wieder so.
Im Stadtrat war es 1985, 1990 der Grossrätin, 1999 Gemeinderätin und gleichzeitig Nationalrätin. Ab dann 1999 Vollblutpolitikerin. Ja, mit zwei Sätzen kommen wir jetzt eigentlich zum abenteuerlichen Teil von deinem politischen Leben. Nicht mit dem unter der Schädeldecke im plattierten Parteibuch politisieren. Und der zweite, der da auch passt, der Zivilcourage hat, kein Wendehals zu sein. Ja, mit dem spiele ich natürlich auf das Thema SVP-BDP an. Warum sind dir die beiden Sätze so wichtig?
Ja, weil ich halt finde, und auch da muss ich, du würdest jetzt wieder sagen, vielleicht eine unnötige Klammerbemerkung machen.
Ich sage gar nicht, einfach weiterfahren.
Aber ich bin natürlich schon der Meinung, dass eine Fraktion, sei es im Nationalrat, im Grossrat oder auch hier in Thun im Stadtrat, die lebt natürlich schon davon, dass das nicht ein bunter Hühnerhaufen ist, wo jeder einfach so ein bisschen nach Tageslohn ja oder nein oder wie auch immer sagt, sondern dass man da eine gewisse Disziplin hat. Aber in der Bundesverfassung heisst es so, jedes Tüge nach seinem eigenen Ding entscheiden und darf sich nicht instrumentalisieren lassen. Und dort war natürlich einfach die Ding schon bei mir, dass ich einfach sagen musste, wenn es so ist, dass man wirklich am Schluss muss machen muss, was die Fraktion einem befiehlt, dann kommt es nicht gut. Und es ist wichtig, dass man die persönliche Meinung darf äußern darf. Ob man sie dann vielleicht durchziehen kann oder ob man auch mal nicht in Stimmenthalten. Ich bin ganz und gar nicht für Stimmenthalten. Ich finde immer, man hat eine Meinung. Okay. Ob so oder so. Oder? Aber das scheint mir sehr wichtig.
Du, Ursula Aller, in der SVP war immer ein komplexes Verhältnis. Vor allem je länger, je mehr. Aber dann irgendwann, was hat eigentlich schlussendlich wirklich für dich im Innersten wirklich der Ausschlag gegeben? Es war eben dann rund um den Tag vor Evelyn Wittmer-Schlumpf. Ist das der Primärauslöser gewesen, oder hat es schon vorher so ein bisschen für dich auch abzeichnet gewesen, irgendwann werde ich die Gelegenheit nutzen?
Elias, gell? Dann bist du noch lange nicht auf der Welt gewesen. Du musst natürlich wissen, die bernische, die bernische SVP hat einen Vorgänger gehabt, die Bauerngewerbe- und Bürgerpartei. Und ich sage, die gute, alte BGB, die durchaus konservative Ansicht auch hatte. Konservativ ist ja nicht a priori etwas Negatives, die aber in ganz vielen Fragen, gesellschaftspolitische Fragen, Beziehung zu Europa, einfach eine offene, liberale Haltung hatte. Genau diese Haltung habe ich dann übrigens in der BDP auch ganz fest gespürt. Oder? Du siehst also, die SVP der alten Berner Schule, die hat natürlich absolut ihr Ding verloren. Ich tue jetzt da keine Namen nennen, warum das das ist, aber denkt einfach daran, das war zu einer Zeit, wo ein Herr Mörgeli, ein Herr Fehr, ein Herr Schlür, ein Herr Maurer, ein Herr Blocher und Co. alle noch in der Fraktion von der SVP waren. Und dann ist natürlich zunehmend einfach der Einfluss von den Zürcher stark geworden. Und dann haben die, sagen wir mal, die liberalen Kräfte von der herkommend von der Berner SVP, BGB, die haben zunehmend Schwierigkeiten gehabt, weil sich leider Gottes so ein paar Berner, sie wohnen nicht so wahnsinnig weit von hier, einfach haben da irgendwo so ein bisschen Verina. Und das war dann einfach der Moment, wo es einem zunehmend nicht mehr wohl war. Und dann eben das mit der Evelyn, du hast es vorhin gesagt. Aber angefangen sind wir ganz, ganz ehrlich, und das könnte ich beweisen, hat es eigentlich schon beim Adolf Ogi. Wenn der Adolf Ogi dann zumal, wo es wirklich virulent war, nicht auch gerade hat unwahrscheinliche, traurige Monate erlebt, weil sein Sohn Matthias so krank war, dann wäre er möglicherweise zu diesem Schritt weg von der SVP zu bewegen gewesen. Aber er hatte noch ein bisschen mehr Treue gehabt, vielleicht auch, weil er aus Kandersteg kommt und dort natürlich noch ein bisschen andere Dinge hat. Oder? Aber dann auch der Samuel Schmid, das war ja ganz extrem gewesen. Das war unwürdig gewesen, wenn ein Bundesrat, der von der Vereinigten Bundesversammlung mit einem super Resultat gewählt wird, dann an den Delegiertenversammlungen auspfiffen wird und mit Schimpf und Schande einfach denkt, das macht man einfach nicht, hat nichts zu tun mit einer blöden Hörigkeit, einer Übertriebenheit. Aber es gibt auch in der Politik auch noch irgendwie Anstand und für den muss man auch ein bisschen kämpfen.
Wenn ich so ein bisschen zulasse, geht mir gleich auch noch den Kopf, was ich bei Recherche auch noch mal gelesen habe, 2007 bei der Abwahl von Evelyn Wittmer-Schlumpf, respektive der Abwahl von Christoph Blocher, dort hast du den Christoph Blocher gewählt.
Ja.
Und ja. Jetzt, nachdem was du das jetzt hast erzählt hast, im Rückblick findest
du... Ja. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Man kann natürlich nicht auf der einen Seite sagen, man sollte die gewählte Bundesräte nicht unnötig abwählen. Oder? Aber das war dann eine ganz schwierige Situation, nicht zuletzt auch mit einem unwahrscheinlichen Druck von der Partei natürlich. Oder?
Wie viel hast du auch innerhalb von der SVP-liberale Kräfte dann schon mitbekommen, so rund um den Geheimplan und so weiter? Ist das etwas gewesen, wo dir eure Fraktion wirklich schon stark gespürt hat oder vielleicht sogar auch schon einbezogen seid worden, einzelne?
Ja, also ich bin ja, habe ja zu dieser Gruppe Bubenberg, wie man da so ein bisschen hat, vielleicht so ein bisschen bezogen auf unseren Adrian von Bubenberg bezogen. Ich war dort natürlich involviert in die Dinge. Nicht ganz am Anfang, das war vor allem der Hans Grunder, aber auch der später Ständerat, der Werner Luginbühl, der Hans Lauri etc. Aber das war ganz klar, dass es einfach von dem Moment an, wo man hat gemerkt hat, dass wirklich der Moment ist da war, das möchte ich daran erinnern, es hat eine Fraktionssitzung gegeben, die hat um 3 Uhr angefangen, da ist einem ein kanariengelbes Papier hergelegt worden mit reinen Fragen. Der hat Zeit, eine Stunde, die Fragen zu lesen und darunter unterschreiben, ich bin dabei, ich helfe mit und wenn nicht, dann könnt ihr gehen. Und das Ding war die Kernfrage, wenn die 3 Fragen nicht mit Ja unterschreiben, wir wollen die Opposition, in die Opposition, die ganze SVP, oder? Für das man kann Bundesrat eigentlich quasi eliminieren, in Anführungszeichen. Natürlich ein solcher Druck kommt, dann muss man sagen, dass das nicht mehr zu tun mit einer freien Meinungsäußerung und einem freien Entscheid, wie man handeln will. Dann ist das nicht mehr anders als der Anfang von ich will jetzt nicht dramatisch werden und von einer Diktatur reden, aber das waren natürlich wahnsinnige Druckdinge, weil immer mit Drohungen verbunden, oder kannst du gerade gehen. Ich bin dann auch wirklich, ich habe den Zettel nicht unterschrieben. Es ist aktenkundig, es gibt auch ein Bild. Ich bin in diesem Fraktionszimmer im 4. Stock zur Tür auf und habe mir blöderweise zu wenig überlegt, dass wenn ich jetzt auch eine Tür auftue, dass da der eine oder der andere Journalist sein könnte. Ich bin wutend brannt und mit Tränen in den Augen zu dieser Tür auf da. Und Klick hat es gemacht. Und 3 Journalisten haben schon gewusst, Achtung, da innen hat es gescheret. Oder? Also, ja, das waren so Sachen, die ihm natürlich auch, die haben ihn schon sehr berührt und sie haben ihm auch ein bisschen mitgenommen.
Ja, das ist Politgeschichte. Du hast 4 grosse Schachteln mit Artikeln und so weiter über dich und dein politisches Leben. Bei dir daheim, was machst du mit diesen Schachteln? Was hast du da vor?
Also, ich kann ja nicht davon aus, dass ich die im Stadtarchiv oder im Staatsarchiv irgendwann einmal lande. Aber tatsächlich ist es so, man kann wirklich sagen, es ist so eine Retrospektive durch eine ganz lange Zeit von was in der Schweiz alles auch gegangen ist. Weil eben wieder Tatsachen, Gemeinde, und Kanton und Bundes. Es sind Artikel aus allen Zeitepochen. Man kann wirklich sagen, eigentlich 50 Jahre, mindestens einfach 40 Jahre. Und das zeigt natürlich auch von einem UNO-Beitritt oder Mutterschaftsversicherung etc. Da gibt es ganz, ganz einen Haufen Beispiele. Und ich habe meine Tochter gefragt, ob ich nächste Woche in die Tabak soll. Die Kiste leeren und sie hat gesagt, nein, Mami, das machst du bis so gut nicht. Ob sie sie dem auch noch vornimmt, wo man sieht, wie der Herr Blocher vorne auf den Blick, der Joseph Theiss, das war im 2002 mit dem Finger, es war kopiert, also eine Fotomontage, ja, der Herr Blocher und Frau der Herr Bundesrat Theiss und ich, zusammenstehen wir. Und der Blocher, der sagt, wir sind die Schuld, dass jetzt die Schweiz in der UNO sei. Oder? Das ist natürlich das ist ein Zeitdokument, wo ich fast noch ein bisschen stolz bin, dass wir das haben gemacht.
Ja, wir kommen ein bisschen zur Liebe. Schon fast 60 bist du gewesen, wo du dich online auf die Suche nach der Liebe gemacht hast mit Barship. Wie viele Versuche hast du eigentlich gebraucht, bis du Reto gefunden hast? Oder ist das gerade auf Anhieb?
Also er ist ja da.
Ja, genau, wir nehmen ihn auch noch vor, aber zuerst noch von dir.
Ich kann ja dann natürlich protestieren. Ich war total ungefähr ein halbes Jahr auf Parship. er viel, viel weniger. Mhm. Aber ich hatte so wenig Zeit, ich will das nicht erzählen, das funktioniert. Man ist ja anonymisiert, man muss aber bei Wahrheit bleiben. Es gibt eine einzige Möglichkeit, wo man etwas bescheissen kann. Vielleicht das Lebegewicht kann man etwas gegen unten drücken. Männer vielfach ihre Körperlänge etwas gegen oben, wenn sie so ein bisschen kleiner sind. Aber sonst muss man sagen, wer man ist. Also man hat einen Gott. Und ich konnte ja nicht schreiben, ich sei Politikerin. Und habe einfach geschrieben, sie sind Abteilungsleiterin. Oder es hat ein bisschen etwas.
Als Gemeinderätin.
Als Gemeinderätin. Ja. Und mein Mann war viel kürzer getroffen. Und hat relativ, was das gematcht hat, von den Matching Points, die da gemacht werden, hat relativ schnell gemerkt, als er mit mir hat korrespondiert, zuerst noch offiziell, dass da irgendjemand ist, der sehr wahrscheinlich mindestens Interesse hat. Und gehört ihm überhaupt, wenn ich das Mikrofon immer so... Entschuldigung. Und so sind wir zusammengekommen. Und er ist auf Thun gekommen, an einem Tag, wo das Thunfest war, in der Freienhofgasse 17, hat die Lifttüren aufgetan, ich bin unter einem Türrahmen gestanden und zack... Was ist passiert?
Ja, dann wollen wir doch den Mann im Lift auch noch Horti führen, bitte. Und vielleicht ihn fragen, wie es ihm dann ist gegangen, warum aus dem Lift ist rausgekommen. Achtung! Genau. Ja, aber ihr habt euch ja digital kennengelernt. Ursula Haller hat das jetzt so schön romantisch erzählt. Wie ist es dir gegangen, als du aus dem Lift bist getreten?
Ja, ich denke, es war so, wie es Ursula erzählt hat. Das hat gerade gematcht, wirklich. Wobei ich bin dann wirklich am Abend wieder heim, oder? Das Problem, das ich hatte, war ein ganz anderes. Das war ein politisches Problem, das ich herausgefunden habe, wer sie ist. Dann war es dann 3 Tage Funkstille.
Weil also hast du zuerst verarbeiten müssen?
Ja, wirklich. Weil ich komme ganz von einer anderen politischen Ecke in Zürich und ich bin wirklich dort auf der Tramschiene gesessen. Noch nicht ganz mit fixen Überlegungen, aber das ist tatsächlich etwas, das uns ein bisschen noch gewisse Schwierigkeiten gemacht haben.
Jetzt seid ihr aber eigentlich in der gleichen Partei gewesen, in der BDP, unterdessen in der Mitte, aber dann bist du Ursula noch in der SVP gewesen. Aber das hast du dann, da hast du können über die Schatten springen, es hat schon viel für sie gesprochen in diesem Fall.
Ja, die Parteien haben auch, jede Partei hat einen rechten Rand und einen linken Rand und das ist gar nicht so problematisch. Ja.
Jetzt vielleicht ein bisschen weg von dem, wie ihr euch kennengelernt habt. All das, was Ursula heute schon erzählt hat, hat alles gestimmt bis jetzt.
Ich denke, wie das in einer Beziehung natürlich ist, ich würde jetzt mal sagen, ja. Was uns wirklich zusammengebracht hat, das ist die Reise, die wir miteinander gemacht haben, das halbe Jahr. Das schweißt einen wirklich zusammen, weil man ist ja dann in einem Wohnmobil. Das Wohnmobil hat 6 Quadratmeter. Das hat nur eine Tür, die man zutun kann, zum WC. Und wenn man das nicht kann, dann mal ein bisschen so für sich schauen und so, dann gibt es manchmal noch ein bisschen einen schwierigen Moment. Aber ich glaube, das haben wir wirklich überstanden und das ist gut so. Ja.
Welche Seite von der Ursula Haller, also man kennt ja die Ursula Haller, aber welche Seite hast du das Privileg zu kennen, die aber andere vielleicht nicht kennen, aber vielleicht durchaus spannend oder schon schön wäre, zu wissen davon?
Das weiß ich nicht, welche Seite das ihr nicht kennt. Eine haben sie sicher heute kennengelernt, wenn ich mit ihr rede. Und dann denke ich manchmal wirklich, dass sie sehr breit erzählt. Und ich bin eher ein Mann von der Kurzfassungen. Aber ich glaube, sie ist wirklich so, wie sie heute überkommt. Sie ist wirklich authentisch. Sie steht zu etwas. Und das ist auch gut in einer Beziehung so. Und man muss ja nicht die gleiche Meinung haben. Das ist ja das, was der Pfeffer und Salz in dieser Beziehung macht.
Ja, merci vielmals. Reto, herzlichen Dank für diesen kurzen Einblick
und Blick auf dich. Ich darf einfach noch sagen, dass ich dem Reto sicher jeden Tag einmal sage, ich habe dich gern. Weil wirklich einfach genau, das ist ja nicht selbstverständlich, oder? Man hat Das eine ist das Politische, aber man ist auch eine Privatperson, die nicht nur alles ist rundgelaufen, im Gegenteil. Und von der her ist es natürlich schön, wenn man mit 60 nochmal die grosse Liebe erfährt.
Das ja, das ist besonders. Sagst du dir auch, bevor er das Kaffee ins Bett bringt oder nachher, ich habe dich gern?
Nicht vorher, weil das macht er freiwillig, ich möchte das betonen. Aber ich sage mindestens immer «Merci», wenn er mir den Kaffee bringt. Genau.
Gut. Ja, wir kommen so ein bisschen letzten Teil. Was bleibt, was wird noch? Um das geht es jetzt ein bisschen. Eben der Blick zurück, der wird länger, wenn man älter wird. Der gegen vorne wird kürzer. Wie geht es dir mit dem?
Also ich gebe schon zu, dass die Tatsache, wenn man kommt immer mit dem berühmten Metermass, wenn man das so aufspannt und sieht, wie viel ist zurück und wie viel ist nur noch vorne dran, ohne zu wissen, wie lang das noch ist. Das kann ja ganz kurz sein oder doch auch noch 15 Jahre, je nachdem, wenn man gesund bleibt.
Das kann noch 20 Jahre sein.
Das könnte theoretisch noch 20 sein. Dann macht man sich natürlich schon Gedanken. Und ich sage jetzt einmal ganz pragmatisch, du hast das vielleicht auch gehört, der Bühne Huber und ich haben ja persönlich über diesen Punkt auch geredet. Er ist ja jünger, er ist erst 60. Aber es gibt einem ein gewisses, wie soll ich sagen, eine gewisse Beruhigung, einfach zu wissen, dass das, was man sollte machen, mit Blick auf das ganze Alter werden und der Moment, wo man irgendwo, kruselt, das klingt zwar ein bisschen despektierlich, aber einfach, wo man abtritt, so, dass man das irgendwie ein bisschen geregelt hat, also nicht in dem Sinn, dass man einfach alles tut, vorschreibt.
Das finde ich eindrücklich, du hast einen ganzen Ordner voll Abläufen und wie das soll sein und
genau,
so.
Genau, weil ich hoffe, ich würde niemand traurig machen, das sage, wünsche jetzt mir nicht zwingend Kirchenlieder an meiner Trauer.
Was gibt es denn für Lieder?
Wo dann eher die Hälfte weder die Melodie können, noch der Text können, sondern ich wünsche mir zum Beispiel mein Lieblingslied von Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. Ich wünsche mir irgendein Lied von Frank Sinatra, Mau Wei etc. Oder vielleicht auch ein französisches Chanson, das ein gewisses Ding hat, für zu sagen, partir, c'est toujours mourir un peu. Oder? Das ist ja so ein schönes französisches Sprichwort. Aber eine Patientenverfügung, eine Vorsorge und Auftrag etc. Das habe ich alles zu Wege. Für das meine Kinder nicht nachsuchen müssen, was hätte sie alles gemacht, wenn das überhaupt dann noch jemand interessiert? Habe ich auch einen Lebenslauf gemacht, wo mein Mann würde sagen, wo man müsste um 7/10 kürzen.
Das ist einfach die grosse Frage, was man möchte kürzen bei diesem reichen Leben von dir. Gleich noch ein bisschen bei dem Thema vom Sterben oder vom Tod zu bleiben. Hat sich das Verhältnis zum Tod, verändert sich das für dich mit dem Älterwerden? Oder auch wenn der Tod kommt ja allen Menschen jeden Tag näher und man weiß nie, wenn es passiert. Aber verändert sich das mit dem Alter?
Also ich sage nicht, ich habe Angst vor dem Tod, aber ja, in dem Sinn, jetzt im heutigen Wissen, muss schnell Holz anrühren, dass ich wirklich noch gesund bin, dass ich kein einziges Medikament muss nehmen muss. Wenn ich einfach umgehe und sterbe, dann ist das natürlich sicher ein wunderschöner Tod. Aber wenn ich mir vorstelle, dass man vielleicht eben muss noch ein bisschen dahin siechen und so, dass man müsste anfangen, Gedanken machen, muss ich mich jetzt noch bei Exit oder Dignitas anmelden. Ja, übrigens, ich habe gemeint, das können wir gar nicht mehr ganz kurzfristig. Das stimmt aber scheint nicht. Man muss, glaube ich, nur 2 Jahre dabei sein. Aber es kommt für mich zum Beispiel jetzt gar nicht in Frage. Der Mut hätte ich nicht, da irgendwie selber etwas zu machen. Es beschäftigt dem schon. Vor allem auch wieder, man kann einen schönen Bogen ziehen zu der weltpolitischen Situation. Was hinterlässt man im vollen Wissen oder hoffentlich, dass man hat probiert, irgendwo sein Bestes zu geben. Was verlässt man für eine Erde, für eine Welt, werden unsere Kinder das Privileg, und das, glaube ich, müssen wir auch wissen. Wir, unsere Generation, die gerade so nach dem Zweiten Weltkrieg von vielen Sachen können profitieren konnten, die im Aufbau waren. Oder wir mussten uns nicht so riesengroße Sorgen machen, wenn das jetzt alles zusammenfällt. Und was bedeutet das? Das tut einem schon beschäftigen. Aber Angst vor dem Tod habe ich nicht.
Aber die Einstellung zum Tod ist etwas sehr Persönliches. Oder viele sagen eben, Angst vor dem Tod nicht, aber vor dem Sterben. Das ist so ein bisschen das, was du gesagt hast. Jetzt das Todsein oder eben Nichtsein an sich ist ja etwas. Also, ja, wie stellt man sich das vor und so weiter? Dort meine Frage, wie viel Wehmut hast du unter dem Wissen, dass du, dass man mal nicht mehr ist?
Eigentlich kenne ich, weil ich spüre es ja dann nicht mehr.
Oder, ja. Aber jetzt im Vor...
Aber ich habe jetzt währenddem, dass du mir das hast gefragt, habe ich mir überlegt, warum ist es auch so, dass ich in meinem, dass ich den Lebenslauf habe geschrieben, dass ich meinen beiden Kindern geschrieben habe, ich würde mir wünschen, dass Kerzen sind und Blumen sind und schöne Musik sind und dass man nicht irgendwie das auch badert, was alles gut war, sondern einfach eine stimmige, schöne Abschiedsfeier machen, hat etwas zu tun, dass ich, wenn ich dort tot bin, dass ich weiss, es ist das letzte Mal nach meinem Willen gegangen.
Brauchst du Kontrolle? Ist das ein starkes Kontrollbedürfnis? Schauen wir zum Reto. Nein, was würdest du sagen?
Also, ich habe schon gerne... Nein, es wäre jetzt gerade ein Widerspruch. Du weißt, Elias, wir haben uns nicht stundenlang auf das, was wir heute machen, vorbereitet.
Nein, ist alles recht spontan.
Ich habe auch den Journalisten immer gesagt, auch wenn ich manchmal schon gewusst, das ist das Thema, das du zeigen musst, ob du etwas weißt und nicht einfach irgendwie kannst reden. Ich habe eigentlich die Spontaneität wirklich aus der Situation heraus, das habe ich schon sehr, sehr gerne. Aber auf der anderen Seite, ich bin ja Präsidentin von Damenhandball Rot-Weiss Thun. Ich habe vor 52 Jahren dort mal selber Handball gespielt in den Anfängen von diesem Verein. Dort habe ich natürlich schon gerne, wenn das, was man sagt und was man machen muss, wenn das just in time erledigt wird. Und dort bin ich dann schon manchmal ein bisschen ein unangenehmer Kontrollfreak, weil es nervt mich dann, wenn ich dann überlege, hat sie es oder hat er es jetzt echt gemacht.
Das finde ich noch spannend. Das ist ja Freiwilligenarbeit, oder? Ja. Oder ganz Vorstand, absolut, wo du dort führst. Vorher bist du dir auch gewonnen gewesen, Chefin zu sein, eben zum Beispiel in dieser Abteilung, in deinem Departement, in der Stadt Thun und so weiter. Was ist das für ein anderes, das ist ja auch Führen, ein Verein führen. Ja. Was ist das für ein anderes Führungsverständnis, das es da braucht?
Ja, es ist ganz anders. Es ist tatsächlich, mir ist viel mehr, also ich muss betonen, ich bin ja als Chefin von der Direktion, zuerst bin ich ja für die Stadtplanung zuständig gewesen, und dann für die Direktion Bildung, Sport, Kultur. Ich habe ganz flache Hierarchien wollen. Ich habe nicht gerne gehabt, da ist die Chefin und die bestimmt und die anderen, weil da sage ich jetzt auch etwas, sagen, was mir wahnsinnig wichtig ist. Ich nerve mich so sehr. Übrigens jetzt vielleicht auch das letzte Mal gerade ein Beispiel von der SVP, wo einfach sagt, so viele Beamte tun wir jetzt einfach wegstreichen in der Verwaltung. Oder ich behaupte, der Bundesrat, die Politik ist nur so gut, wie sie gute Beamte haben, Fachleute, die Geschäfte vorbereiten, die den Markt wie auch immer beobachten etc. Und darum nervt es mich, weil faule Eier, wie es die Alben heisst, ja, jeder fünfte ist ein faules Ei, das macht mich stiefelsinnig. Also ich behaupte, das gibt es, wenn gäbe es es auch in der Privatwirtschaft. Also jetzt im Verein, bevor du mich musst zurückholen musst.
Du holst dich selber zurück, das kommt einfach, gut, ich muss nur ein bisschen mit Augen. Ja,
ich bin nicht einmal prima inter pares, ich bin einfach Präsidentin, aber ich habe jetzt etwas festgestellt, Elias, etwas ganz Eigenartiges, das mir doch zeigt, Achtung, jetzt muss ich aufpassen. Ich bin dran, mein Amt abzugeben. Ich wollte es eigentlich schon vor 2 Jahren abgeben. Dann ist Corona und für die Vereine eine schwierige Zeit. Ich bin auch für das ganze Sponsoring zuständig. Ich muss jedes Jahr über 300'000 Franken in Thun zusammensammeln, für das unser Verein existieren kann. Alle arbeiten ehrenamtlich, die Spielerinnen, die Ausländer arbeiten zu 70% und die anderen 100%. Ich habe festgestellt, wenn ich jetzt zweite Glied bin und nur neu Anführungszeichen sollte für die Sponsoring zuständig sein und es gibt ein Co-Präsidium, dann bin ich nicht bereit, nicht auch noch dürfen im Vorstand sein. Weil nur noch, da gibt man, hat man Reckmer sein, grosse Verantwortung tragen, aber nicht mehr zu sagen, das tut mir dann schon auch ein bisschen widersprechen. Ich bin ein Skorpion mit einem Aszendenzskorpion.
Okay.
Ob schon ich nicht an die Astrologie glaube.
Ja.
Astro.
Astrologie, ja, genau. Was sind denn Parallelen, sage ich mal, Politik und Vereinspolitik? Also in den Vereinen gibt es ja auf eine Art Politik intern oder kleine Machtspiele oder was auch immer. Kennst du das auch? Ist das gar kein Thema?
Weißt du, das können wir uns gar nicht leisten. Also ich komme jetzt noch einmal auf euch, auf uns, das Generationentandem zurück. Wenn ich sehe, wie viele tolle Leute aus dir, Elias, helfen, oder die Herrscharen von Leuten, die alle ein Amt übernehmen und alle auch gratis arbeiten, dann muss ich sagen, im Vereinswesen ist es schon noch ein bisschen anders. Ja. Die heutigen Jungen, die haben ein gewisses Verständnis, die wollen sich einfach nicht in einen Verein wählen und Kassier sein oder Kommunikationschef. Sie wollen lieber in einem Rahmen sich engagieren, der eine Deadline hat. Mhm. Sie sagen, ich helfe jetzt beim Festival. Helfen,
projektmässig.
So, oder? Und die Vereine, und das ist für mich ein riesengroßes Thema, wo ich auch ein bisschen Angst habe, wenn es uns nicht gelingt, à la longue, die Vereine so können weiterzuführen, die nötigen Leute zu finden, die helfen. Mhm. Und wenn das dann müsste, die öffentliche Hand machen, im Kulturellen, Sportlichen, so, dann sehe ich ein bisschen schwarz für unsere Gesellschaft.
Das sind natürlich Fragen, die mich extrem interessieren, jetzt aus Sicht von Generationen und Tandem. Du hast beide Seiten kennt, die aus der Politik, die auch Gelder kann zur Verfügung stellen für Vereine und so weiter, weil sie finden, das ist auf eine Art weitestgehend öffentliche Aufgabe oder im öffentlichen Interesse. Jetzt stehst du quasi auf der anderen Seite und bist vielleicht manchmal schon froh für Unterstützung oder stärkere Unterstützung.
Genau.
Ist das, hast du da etwas gelernt oder bist du schon vorher sensibel gewesen auf das?
Ja. Dann müssten wir jetzt gleich den Chef vom Amt für Sport fragen. Ich habe gelernt, extrem bäckelhaarig zu sein.
Okay.
Ich sehe es einfach im Moment nicht ein. Seid so gut, man muss das jetzt nicht gleich in der Wird das also, eigentlich übrigens übertreibt?
Ja, genau. Ja.
Ah, also.
Also umso mehr muss
ich
sagen.
Ich sage es jetzt gleich, ich sehe es nicht ganz ein, dass eine Stadt Thun im vollen Wissen, dass sie natürlich auch muss schauen zu ihren Finanzen, an einem Verein 17'000 Franken Hallenmiete auferlegen, wo Kinderhalbpartouren mit ihr machen, wo über 100 junge Frauen im Alter zwischen, das fängt an bei 8 bis 28, manchmal sogar, sie sind noch ein bisschen älter, wo ein Verein, der genau diesen jungen Frauen, die ihr heute lesen könnt, wo man sagt, jede vierte Frau hat heute irgendein psychisches Problem. Hat ein Problem, weil sie ein bisschen weniger schön ist, als im Instagram, im TikTok und so weiter vorgegeben wird, wo in ein psychisches Problem fällt, wo Panikattacken schieben. Wir tun ein riesengroß, wir, alle Vereine, dir auch, also wir,
bin ich absolut
ich gehöre auch dazu.
Ja.
Oder?
Genau.
Wir erfüllen einen gesellschaftlichen Auftrag. Erfüllen. Und da finde ich, für deine Frage zu beantworten, da dürfte die öffentliche Hand ein bisschen grosszügiger sein und uns einfach sagen, es würde zwar 18'000 Franken kosten, aber wir verlangen nur die Hälfte, weil den Rest wir abbuchen, dass wir zu diesen jungen Frauen eine Perspektive geben, dass sie statt irgendwie beim Botox-Doktor hocken und die Brust vergrössern, dass sie Handball spielen und dort auch eine sportliche Familie finden. Punkt.
Vielleicht dort noch gleich eine Anschlussfrage. Hilft es dort auch, dass du selber mal in der Politik bist und gleich halt auch noch, du kennst ja die Leute weiterhin, Stadtpolitik, sehr gut.
Ja.
Hilft das?
Ja, aber das ist jetzt gerade genau ein wahnsinniger heikler Punkt. Ich bin mir bewusst, dass ich nie will, dass jemand sagt, ja, weil sie das war, braucht sie dort irgendwie ein Sonderrecht. Und darum sage ich nicht nur ich, sondern generell muss man so über solche Sachen vermehrt reden. So, es ist im Gegenteil, es ist immer und immer wieder bei mir der Fall gewesen, wenn mich ein Polizist aufhält, und das ist mir einst passiert, wir sind von einem Fest, dann habe ich den Reto noch nicht gekannt, wir sind von einem Fest heimgekommen und ich habe gemerkt, dass ein Polizist, ein Polizeiauto hinter mir ist gefahren und ich bin nicht wahnsinnig schnell gefahren, nicht weil ich Alkohol habe getrunken, aber ein bisschen habe ich. Dann habe ich die Pfeffermünze zum Mund genommen. Das ist ja das Blödste, was man machen kann. Der Polizist hat gesagt, wie aufgehalten, gesagt, Pass, Ausweis gegeben. Er hat gesagt, Frau, Frau Haller, grüß dich. Darf ich fragen, warum ihr so langsam fahrt? Dann habe ich gesagt, ja, eben, weil es ein bisschen schwierig ist auf der Straße. Dann hat er gesagt, gell, ihr wisst, dass ich eigentlich könnte. Dann habe ich gesagt, ich will nicht. dass ihr jetzt etwas macht, was ihr mit jedem anderen noch würdet machen. Weil das ist extrem gefährlich. Man kann zwar vielleicht sagen, da fühle ich mich geschmeichelt, aber es ist nicht richtig. Wir leben nicht in einer Zweiklassengesellschaft. Oder sollte es wenigstens nicht so sein, wo der eine mehr Recht hat als der andere, nur weil er in der Öffentlichkeit bekannt ist.
Da sprichst du jetzt das Thema von Macht.
Ja.
Das würde mich vielleicht auch noch interessieren, das Verhältnis von dir zur Macht. Weil man braucht Macht, um etwas zu machen und etwas zu verändern. Du hast Macht gehabt, als Gemeinderätin oder auch im Nationalrat. Man kann natürlich immer überlegen, wie gross ist die Macht. Was ist dein Verhältnis zur Macht? Hast du ein positives Verhältnis dazu?
Ich habe das Wort gar nicht gern. Ich glaube nicht Macht, einfach Einfluss.
Man könnte auch sagen, Macht kommt vom Machen.
Ja, genau. Da kommt mir einfach in den Sinn, ich habe, glaube ich, im 2008 in der Reformationskirche in Solothurn am Reformationssonntag eine Ansprache haben. In einer gestunkenvollen Kirche. Und das war gerade genau der Übergang von SVP zur BDP. Man tut ihre Kirche nicht a priori politisieren, obschon die Religion ist ja das, was die Politik heute bestimmt, und umgekehrt, das kann man ja sagen, und es kann so beklagen, etc. Und dort habe ich mich genau diesem Thema gewidmet. Wenn man mit Macht sensibel umgeht, wenn man mit der Macht oder eben Einfluss den kann geltend machen, nicht weil man das Gefühl hat, hoppla, jetzt komme ich, aber wenn Macht kombinierbar ist mit zum Beispiel auch noch viel Geld haben. Und das ist halt heute ein grosses Thema. Ohne Namen zu nennen, es gibt keine einzige andere Partei als eine, die 3 oder 4 Mal im Jahr vor wichtigen Abstimmungen in sämtliche Haushaltungen eine Hauszeitung verteilen kann, wo kein einziger kontradiktorischer Artikel drin ist, wo man einfach sagt, so ist es. Glaubt uns, so ist es. Dann ist das eine Macht ausüben, dank der finanziellen Mittel, wo mir Angst macht, und so darf es nicht laufen. Mit Macht muss man extrem sensibel umgehen. Ich glaube, ich habe das nie irgendwie überreizt, das Thema. Darum sage ich lieber, Einfluss haben aufgrund von hoffentlich vorhandenen guten Argumenten.
Du hast ja vorher auch von der flachen Hierarchie gesprochen, die du hast probiert zu prägen, Stadtverwaltung zum Beispiel. Aber wenn man die Position ist, wo man gewisse Macht hat, mit der Rolle, die man drin ist, dann merkt man es ja vielleicht nicht genau gleich, wie wenn man am anderen Ende steht und eure Rolle ist, aber eben die Macht nicht hat. Wie bist du mit dem umgegangen? Dass du eben dem bist bewusst gewesen und so weiter?
Ja, ich nehme ein Beispiel, als ich noch für die Stadtplanung zuständig war, hatte ich zum Beispiel keine Mühe, einen Stadtplaner zu haben, der in der SP war. Und warum? Genau aus dem Grund, weil es mir wichtig dünkt, dass meine Meinung und meine Haltung zu irgendeinem wichtigen Thema, dass da entweder mir eins zu eins jemand sagt, du, es gibt auch noch einen anderen Blickwinkel, oder indem man selber die Empathie hat, für sich in die Lage zu versetzen, warum sagt jetzt der Nein zu einem Thema, das für mich so ganz klar ein Ja unter dem Strich rauskommt. Oder? Eben, ich glaube, in der Politik braucht es so sehr viel Sensibilität und am wichtigsten braucht es etwas, einfach, du hast vorhin diese Archivschachtel genannt. Dort sind natürlich auch nicht nur Zeitungsartikel, sondern wirklich, ja, ich glaube, das sind sicher Hunderte, wenn nicht Tausende von Karten, die ich immer bekommen habe, wenn es Wahlen waren. Früher hat man noch Karten geschrieben oder E-Mail und so. Mir hat immer den Satz gefreut, wir sind zwar nicht einverstanden mit allem, was ihr macht, aber bleibt wieder seid. Und ich glaube, das ist halt einfach wichtig, dass man nicht irgendeine Rolle spielt, weil die wird einem sonst früher oder später wird die einem um die Ohren geschlagen.
Das ist schon fast ein schönes Schlusswort. Meine letzte Frage ist mehr, welche Frage habe ich dir jetzt noch nicht gestellt oder gerne noch hättest beantwortet? Oder es gibt ja vielleicht schon, oder? Manchmal sind die Fragen ja immer wieder die gleiche. Oder auch früher gibt es noch so etwas, wo du eine Frage, die du dir manchmal selber stellst und vielleicht gar nicht so genau weißt, was darauf sagen. Das sind manchmal die spannendsten Fragen.
Ja. Du wirst jetzt feststellen, jetzt bin ich zuerst mal sprachlos.
Ja, das ist gut. Ja, ich habe noch etwas mit anderem, das ich abschließen kann. Und zwar, und Generationen Tandem gibt es ja schon seit 12 Jahren. Und unsere erste Begegnung war 2014. Ich habe das noch nachgeschaut und dann aufgelegt. Im Magazin, das wir dann herausgegeben haben, zum Thema Verlockungen. Und wir haben auch zum Thema Emotionen und Politik, haben wir dann den und Lukas Landrein eingeladen. Ich weiß nicht, magst du dich noch erinnern?
Ja.
Genau. Und das ist der. Ja, auch noch mal etwas Besonderes, das ihr vielleicht beim Ausgang auch noch mitnehmen könnt und reinschauen. Ursula Haller, merci vielmals für die Begegnung heute Morgen mit dir und merci euch allen zusammen für zuzuhören. Technische Leitung der Yves Brügger und Adrian Stojan, an den Kameras Diel Radil und der Nikita Riappel. Mein Name ist Elias Rüegsegger. Merci vielmals.
Merci vielmals. Danke, Elias.
Begegnung mit, das heisst 2024 hier im offenen Hochhaus, noch viermal. Wir können so und intensiv Jo Lang, Anna Rosenwasser und Katrin Altweg lernen kennen. Mehr vom und Generationen-Tandem, mehr von unseren Politpodien, Generationenforen und Generationentalks könnt ihr sehen in unseren Video- und Audio-Podcasts, überall dort, wo es Podcasts gibt, oder am einfachsten via unsere Webseite www.generationentandem.ch.